Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Jule Reimer und ich wünsche Ihnen einen guten Tag. Alle reden heute über den milliardenschweren Corona-Wiederaufbauplan, den die EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen mittags präsentieren wird. Aber es geht bei weitem nicht nur um Milliarden für Industrie- und Dienstleistungssektor. Der Plan hängt zusammen mit der 7-jährigen Finanzplanung, über die sich die Chefs und Chefin der EU-Mitgliedstaaten ebenfalls einigen müssen. Und damit auch über die Zukunft der Agrarsubventionen. Das sind pro Jahr bislang rund 60 Milliarden Euro. Um die gibt es Streit und welche Weichenstellung sich Greenpeace vorstellt, hören wir gleich. Außerdem im Landkreis Tübingen kämpfen Tierhalter und Verbraucher darum, ihren Schlachthof zu behalten. Es gibt in Sachen Corona neue Erkenntnisse über die Ansteckung von Haustieren. Um mit einer Stiftung langfristig Gutes zu tun, braucht es keine Millionen. Es geht auch mit kleinem Geld. Und nicht alle komfortablen E-Bikes sind es tatsächlich. Die Stiftung Warentest hat Komfort-Pedelecs unter die Lupe genommen. Wie geht es weiter in der deutschen Fleischverarbeitung? Diese Frage stellt sich aktuell in einigen Landkreisen Baden-Württembergs. Viele kleine Schlachthöfe mussten unter dem Wettbewerbsdruck der Großen schließen. In Rottenburg am Neckar kämpft dennoch eine Initiative schon länger um den Erhalt des letzten Schlachthofs im Landkreis. Durch die Skandale in der fleischverarbeitenden Industrie sehen sich Landwirte, Schäfer und Verbraucher in ihren Argumenten bestätigt. Der Schlachthof muss in Rottenburg bleiben. Aber das kostet, Uschi Götz berichtet.
Wir haben momentan ca. 26 Mutterkühe. Insgesamt mit der Kälber und mit der Masttiere sind es knappe 60.
Angusrinder und Schweine gehören auch dazu. Gregor Rauser steht auf seinem Hof am Fuße des Heubergs bei Rottenburg am Neckar.
Wir sind seit 1987 Biolandbetrieb. Also, wo wir den Hof übernommen haben, haben wir es gleich direkt umgestellt.
Biofleisch und Wurst gibt es im Hofladen und auf dem Wochenmarkt zu kaufen. Geschlachtet wird im örtlichen Schlachthof. Fahrzeit dorthin höchstens 10 Minuten.
Das Verladen verläuft in der Regel aber verhältnismäßig ruhig, weil sie eigentlich ja, bloß Getriebe werden. Sie werden auch im Hänger nicht angebunden, die werden lose verladen.
Ob die kurzen Wege bleiben, ist offen. Die Zukunft des Rottenburger Schlachthofs ist ungewiss. Marco Helles Pachtvertrag mit der Stadt läuft im nächsten Jahr aus. Es ist der letzte Schlachthof im Landkreis Tübingen und Helles Handwerk wird von vielen geschätzt.
Ich biete halt diese Dienstleistung an, das Tier kommt dahinter lebendig an und vorne kann es der Kunde so abholen, wie er es möchte.
Diese Individualität ermögliche Bio-Standards einzuhalten. 100 Jahre alt ist der Schlachthof-Gebäudekomplex und müsste dringend saniert werden. Die Kosten hierfür schätzt die Stadt Rottenburg auf 3,2 Millionen Euro. Möglicherweise gibt es günstigere Varianten. Eine davon ist, den gesamten Gebäudekomplex einem Investor zu verkaufen oder anderweitig zu nutzen. Das wollen Landwirte wie Gregor Rauser verhindern. Mit ihm haben sich Metzger, Umweltschützer und Verbraucher zusammengeschlossen und kämpfen um den Erhalt ihres Schlachthofes.
Wir wollen einen offenen Brief an den Oberbürgermeister übergeben, mit Argumenten, warum dass man den Schlachthof in Rottenburg halten soll.
Kündigt Landwirt Rauser, Sprecher der Initiative, an. Vor Beginn einer Gemeinderatssitzung stellten sich gestern Abend Landwirte hupend mit ihren Traktoren auf den Parkplatz vor der Rottenburger Festhalle. Mit dabei auch Schäfer Daniel Fritz. Mit seinen Tieren ist er rund um Tübingen unterwegs.
Wir vermarkten viel regional und daher sind wir auch ziemlich viel in Privatkundschaft, Gastronomie. Und das ist ja das, was unser Land will, Regionalität, die Selbstversorger. Und daher verstehe ich nicht, warum der Letzte im Kreis Tübingen der bestehende Schlachthof jetzt mit Gewalt kaputt macht.
Noch ist keine Entscheidung gefallen, doch über 4000 Unterschriften hat die Initiative bereits für den Erhalt des Schlachthofs gesammelt. Auch Ortschaftsrätin Irmgard Kussauer ist zur Briefübergabe gekommen.
Es sieht man ja jetzt, was das für Skandale in diesen Fleischfabriken mit sich zieht. Und wie mir einfach nur Masse, weniger ist mehr in allen Produkten.
Mindestabstand in Corona-Zeiten. Am Arm eines Teleskopladers bekommt Rottenburgs Oberbürgermeister Stefan Neher den offenen Brief überreicht. Man stehe am Anfang eines Prozesses, sagt der Christdemokrat. Eine Arbeitsgruppe habe sich gebildet, alle säßen mit am Tisch, auch Vertreter der Initiative. Die Frage sei nun,
wie kann auch das Schlachten und die Vermarktung für regionale Anbieter gut funktionieren? Und das ist jetzt der Beginn. Die Arbeitsgruppe hat einmal getagt. Dort sind Landwirte, dort sind Metzger, alle mit am Tisch. Eine große politische Vertretung, klar, aus dem Gemeinderat. Und es ist auch der Versuch, dass wir es auf die Kreisebene über die Stadtgrenzen Rottenburgs hinweg natürlich thematisieren.
In der anschließenden Gemeinderatssitzung zählt ein beauftragter Fachmann etliche Mängel auf, die er bei der Begutachtung des Schlachthofes gefunden hat. Dabei wird deutlich, ein langer Weg liegt vor der Arbeitsgruppe.
Die Rottenburger kämpfen um ihren Schlachthof, von dort berichtete Uschi Götz. In Brüssel präsentiert heute EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen den Corona-Wiederaufbauplan der Kommission. Das Programm soll vor allem die Industrie und den Dienstleistungssektor stützen, aber es schwebt nicht frei, sondern ist in den nächsten 7-jährigen Haushaltsrahmen der Europäischen Union eingebettet. Dieser Haushalt besteht bislang zur Hälfte, rund 60 Milliarden Euro pro Jahr, aus Subventionen für die Agrarwirtschaft und die ländliche Entwicklung. Gestern wurden die Subventionsempfänger in Deutschland für das Jahr 2019 bekannt gegeben und das Internetportal ProPlanta hat dafür gesorgt, dass jetzt nicht mehr mühsam recherchiert werden muss, wer wie viel bekommt, sondern jeden Empfänger genau aufgelistet. Zu den scharfen Kritikern dieser Agrarsubventionen gehört Martin Hofstetter von Greenpeace. Herr Hofstetter, Sie haben bisher immer Ihre Kritik begründet. 80% der Empfänger dieser Subventionen, 20% der Empfänger dieser Subventionen, also ein Fünftel, erhält 80% dieser Subventionen und damit werde vor allen Dingen die Agrarindustrie gefördert. Jetzt kann man aber dieser Liste entnehmen, die wirklich großen Empfänger sind häufig öffentliche Stellen wie das Landesamt für Umwelt Brandenburg oder das Umwelt- und Landwirtschaftsministerium in Mecklenburg-Vorpommern. Insofern stimmt Ihre Kritik doch nicht ganz.
Unsere Kritik stimmt doch weiterhin, Frau Reimer, weil unsere Kritik bezog sich vor allen Dingen auf die Direktzahlung. Also das, was mit der Gießkanne an die Landwirtschaft verteilt wird, bezogen auf den Hektar, also jeder Landwirt, der einen Hektar, das ist ungefähr ein Fußballfeld groß, bewirtschaftet, kriegt etwa 280 Euro. Diese sehr großen Empfänger, diese Einzelempfänger, die da jetzt aufgezeichnet sind. Im Übrigen, ich finde erstmal die Veröffentlichung sehr gut, weil man da auch nachfragen kann und reinschauen kann, nicht nur wo und wer sind die größten Empfänger, sondern wofür bekommen sie auch das Geld. Und wenn man da sich anschaut, wer die sehr großen Empfänger sind und wofür sie das Geld bekommen, dann sieht man, das sind dann Landesämter, die bekommen Geld für Küsten- und Hochwasserschutz oder für die Flurbereinigung oder die Dorferneuerung oder sind Erzeugerzusammenschlüsse, die Vermarktungsbeihilfen kriegen. Die kriegen dann Millionenbeträge, teilweise über 5 Millionen. Das ist aber gar nicht unser Kritikpunkt, dass Geld ausgegeben werden muss, um die Deiche auszubessern oder in den Dörfern die lebendiger zu gestalten. Das, ich glaube, da sind wir uns alle einig.
Dafür das heißt, es ist wesentlich vielfältiger, ja?
Es ist wesentlich vielfältiger, genau. Und jeder Bundesbürger zahlt im Schnitt fast 120 Euro in die EU-Kasse, was letztendlich dann in diese Agrarfonds und ländliche Entwicklungsfonds reingeht. Die Kritik bezieht sich ja eher auf die Landwirtschaft, weil da haben wir eine Situation, dass es sehr, sehr große Ackerbaubetriebe vor allem gibt, die wenig Arbeitsplätze liefern, gerade in den neuen Bundesländern und dort prämienoptimiert wirtschaften. Das heißt, sie halten gerade die Mindestbedingungen ein, bekommen dafür ihr Geld und das lohnt sich richtig, das dann so durchzusetzen, dass man möglichst viel Fläche bewirtschaftet.
Kritik, okay, Kritik, alles okay. Auf der anderen Seite, wir haben gerade eine große Krise und es steht ja auch im Raum, dass sowieso der Agraretat gekürzt wird. Ist es dann sinnvoll, zu sehr die Axt anzulegen an Strukturen? Ich meine, es geht auch um Versorgung, um Ernährungssicherheit.
Es geht vor allen Dingen aber auch um Arbeitskräfte und um Gerechtigkeit. Und wir müssen doch, also es gibt keinen Bereich, wo so das Geld einfach verteilt wurde, um zum Beispiel zu fragen, ist der Mensch bedürftig oder ist der Betrieb bedürftig, benötigt er das Geld? Das passiert ja bei uns nicht, ne? Sondern es wird einfach nur über die Fläche verteilt. Und das führte ja dazu, dass in der Vergangenheit immer mehr externe Investoren, die mit Landwirtschaft gar nichts am Hut hatten, gemerkt haben, Mensch, da kann man richtig Geld verdienen. Also in Mecklenburg-Vorpommern sind inzwischen 40% der landwirtschaftlichen Nutzfläche von externen Investoren in Anspruch genommen. Die kaufen dort billiges Ackerland, bewirtschaften dort und verdienen dann halt noch viel Geld sozusagen mit den Steuereinnahmen, die wir zahlen. Also das finde ich ein Unding.
Dann sagen Sie bitte ganz kurz, welche Kriterien würden Sie sich wünschen?
Also dass vor allen Dingen das Geld gezielt ausgegeben wird, also für Maßnahmen, die dem Umweltschutz, dem Klimaschutz und der Artenvielfalt dienen. Die EU hat letzte Woche eine Farm-to-Fork-Strategie veröffentlicht. Die sagt, wir wollen die Pestizide reduzieren um 50%. Der Ökolandbau soll ausgedehnt werden um 25%. Wir müssen die Klimagase reduzieren. Wir müssen das Artensterben stoppen. Genau für diese Punkte soll das Geld ausgegeben werden. Für konkrete Maßnahmen, da können Landwirte teilnehmen, große und kleine, vielfältige und auch weniger vielfältige. Und die kriegen dann konkret Geld für Leistung. Das wäre unsere Sache.
In Brüssel wird heute über milliardenschwere Hilfsprogramme und den kommenden Haushalt diskutiert. Martin Hofstetter mit sozusagen der Wunschliste von Greenpeace bei dem Thema. Haus- und Nutztiere können sich nicht beim Menschen anstecken. Das schrieb das Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit noch im März auf seiner Internetseite zum Thema Covid-19 und Tiere. Mittlerweile liegen neue Erkenntnisse über die Empfänglichkeit von Tieren vor und auch eine Meldung aus den Niederlanden über die Infektion von Nerzen auf einer Zuchtfarm sorgt für Aufregung. Silke Hasselmann hat bei den zuständigen Forschern des Friedrich-Löffler-Instituts auf der streng abgeschotteten Ostseeinsel Riems nachgefragt.
Riems bei Greifswald ist eine kleine Insel. Dass sie streng von der Außenwelt abgeschottet wird, hängt damit zusammen, dass das Bundesinstitut für Tiergesundheit Friedrich Löffler hier mit Krankheitserregern aller Art experimentiert. Im März begannen die Wissenschaftler mit Testreihen von besonderer Dringlichkeit, unter anderem an Nutztieren. Es ging um die Frage, ob sie sich am neuartigen Humanvirus SARS-CoV-2 anstecken, es vermehren und ausscheiden können. Falls ja, müsste man die Tiere vor dem Menschen und den Menschen vor Kontakt mit dem Tierkot schützen, sagt Institutsdirektor Thomas Mettenleiter.
Also experimentell überprüft worden ist das von uns an Hühnern und an Schweinen. Unsere Kolleginnen und Kollegen in China haben dazu noch Enten getestet und es gibt weitere Versuchsreihen aus Nordamerika, wo auch Puten getestet worden sind.
All diese Empfänglichkeitstests haben Folgendes ergeben.
Von den Vögeln, also Hühner, Ente, Pute, hat sich keine der Arten als empfänglich erwiesen unter den experimentellen Bedingungen. Und das Gleiche gilt auch für Schweine. Die sind jetzt an 3 unterschiedlichen Instituten getestet worden und in keinem Falle hat es zu einer Infektion geführt. Das heißt, diese Tiere sind offensichtlich nicht empfänglich für diese Infektion. Sie können sie dann auch nicht weiter verbreiten und sie können den Erreger auch nicht vermehren. Das ist der gegenwärtige Stand der Wissenschaft.
Allerdings lassen sich daraus keine Rückschlüsse auf Wiederkäuer ziehen. Deshalb bereiten die Wissenschaftler eine nächste Testreihe mit gleicher Methodik vor. 6 Rinder werden sie dafür in ihren Hochsicherheitslaboren auf der vorpommerschen Insel Riems mit SARS-CoV-2 infizieren und 3 nicht infizierte Rinder als Kontrolltiere dazustellen. Zugleich verfolgen die Forscher auf Riems ein weiteres Ziel. Sie wollen dabei helfen, einen wirksamen Impfstoff gegen Covid-19 zu entwickeln und starten nun eine erste Prüfreihe mit einem dafür zugelassenen sogenannten Kandidatenimpfstoff. Ein passendes Modelltier sei mit dem Frettchen gefunden. Bei den Empfänglichkeitstests mit dieser Marderart habe sich gezeigt, dass es sich von dem Erreger anstecken lässt, ihn im oberen Atmungstrakt vermehren und mit dem Kot ausscheiden kann.
Das heißt, ist ein geimpftes Tier nicht mehr in der Lage, das Virus zu vermehren oder auszuscheiden oder die Übertragung findet nicht mehr statt, dann kann man dazu schon Einschätzungen geben, was der Impfstoff nun möglicherweise auch in der weiteren Entwicklung leisten kann.
Die Wissenschaftler in Vorpommern arbeiten dafür mit Forschern der Ludwig-Maximilians-Universität München zusammen. Die entwickelten zunächst einen Impfstoff gegen das MERS-Virus und haben es nun so verändert, dass er gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 wirken könnte.
Natürlich ist ein Frettchen kein Mensch. Aber aus den Erfahrungen, die wir gewonnen haben, unter anderem auch bei der Entwicklung von Impfstoffen gegen Influenza, können wir schon zumindest Rahmenbedingungen dann ableiten, die möglicherweise dann auch helfen, den Impfstoff weiterzuentwickeln.
Was derweil die Empfänglichkeit für das noch neuartige Coronavirus bei Haustieren betrifft, so haben die Riemser Wissenschaftler ihre Auskunft gegenüber März geändert. Mittlerweile wisse man, dass sich gelegentlich Hunde und etwas häufiger Katzen beim Menschen anstecken können, berichtet Thomas Mettenleiter. Derlei Hinweise kamen ausschließlich aus Haushalten, in denen SARS-CoV-2 infizierte oder an Covid-19 erkrankte Menschen eine Zeit lang in Quarantäne lebten. Die gute Nachricht, die Tiere wurden nicht krank. Und was die Gefahr der Rückübertragung von Tier auf Mensch angeht.
Also von den genannten Tierarten, Hund, Katze, Frettchen, da gibt es bisher keinerlei Hinweise darauf, dass das passiert ist. Es ist eine humane Pandemie, also der Erreger wird von Mensch zu Mensch weitergegeben und das treibt die Weiterverbreitung.
Mit höchster Aufmerksamkeit beobachtet man freilich auch im Friedrich-Löffler-Institut, was es mit der Nachricht über eine Nerzfarm in den Niederlanden auf sich hat, wo die Pelzgewinnung noch bis 2024 erlaubt ist. Dieser Tage wurde bekannt, dass es in dieser Farm zu einer Infektion unter Nerzen gekommen ist und
zu einer deutlichen Weiterverbreitung innerhalb des Betriebes und dann möglicherweise, es gibt einige Indizien, die sind aber noch nicht eindeutig, dann auch zu einer Rückübertragung auf einen einzelnen Menschen. Das ist aber, wenn sich das so bewahrheiten sollte, ein großer Ausnahmefall und ist nicht zu übertragen jetzt auf die Situation 1:1 mit irgendwelchen Haustieren.
Silke Hasselmann berichtete. Knapp ein Drittel der Deutschen kann sich vorstellen, mit dem eigenen Nachlass Gutes zu tun und einen gemeinnützigen Zweck zu unterstützen. Viele denken jedoch, für eine Stiftung brauche es mindestens ein paar hunderttausend Euro. Es geht mit viel weniger Geld, Svante Unterberg mit einem Beispiel aus Berlin-Buckow.
Die Idee, eine Stiftung zu gründen, entwickelte sich fast wie von selbst.
Na, das kam eigentlich dadurch, dass unsere Mama ja sowieso schon immer für die Radverkehrsschule gespendet hat, jedes Jahr. Und es kamen immer mehr Anfragen von den Kitas und Schulen, ob wir was spenden könnten, weil, weiß ich nicht, eine Rutsche fehlte, eine Schaukel war kaputt und so weiter. Und ja, das war dann so ein bisschen die Idee, da eine Stiftung draus zu machen, um sich denn diesen Sachen sozusagen zu widmen.
Anja Klaus ist die Vorstandsvorsitzende der Stiftung Buko Kids. Sie sitzt in einem Garten im Berliner Stadtteil Buko. Die Vögel zwitschern, im Hintergrund ist leise der Verkehr auf der Hauptstraße zu hören. Mit am Tisch ihr Bruder Michael Paul, der ihr Stellvertreter ist. Und ihre Mutter, die nicht namentlich genannt werden möchte.
Also ich möchte nicht in der Öffentlichkeit stehen.
Sie ist die Stifterin und Vorsitzende des Stiftungskuratoriums. Die Posten klingen hochtrabend, sind aber Formsache und gehören zu den Dingen, die man bei der Stiftungsgründung einmal klären muss.
Also es ist nicht so, dass man einfach so sagt, wir machen jetzt eine Stiftung, hier ist das Geld, also nun mal los. Leider nicht. So einfach ist es eben leider nicht. Dann ging es eben los mit den ganzen Formularen und Vorschriften und was man alles beachten muss und was man jedes Jahr einreichen muss.
9 Jahre ist das her. So lange gibt es die Stiftung schon. Ihre Kinder, die den meisten Papierkram machen, hat die Bürokratie aber nicht so abgeschreckt.
Also ich weiß ja, dass diese ganzen Formalien nerven, aber wenn man sich da mal so ein bisschen das vor Augen führt, dass natürlich auch Stiftungen auch mal gerne dazu benutzt werden, da so ein bisschen Schindluder zu betreiben und dann muss man natürlich kontrolliert werden.
Man könne eine Stiftung gründen und am Laufen halten, ohne Juristin oder Fachwirt zu sein, erklärt Michael Paul.
Wenn man einen Steuerberater einmal dazu befragt und noch einen guten Bankberater hat, dann kann man das machen, aber man sollte was machen, wo man eben auch weiß, dass man sich da auch selbst tatsächlich einbringen kann, nicht nur das Geld.
Die Familie sei dem Stadtteil verbunden. Wenn eine Schule oder Kita einen Förderantrag stelle, könne man vorbeifahren, sich das anschauen und mit den Leuten vor Ort reden. Das ist der wichtigste Tipp der Stiftungsvorsitzenden Anja Klaus. Den Stiftungszweck klar festlegen und begrenzen, wie hier etwa auf Kinder und Jugendliche im Berliner Bezirk Buko.
Dadurch ist es für uns auch leichter, diesen Rahmen zu haben, was wir halt machen können.
Denn das Budget ist begrenzt. So zwischen 4.000 und 7.000 Euro hat die kleine Stiftung im Jahr zur Verfügung. Einen kleinen Teil davon machen Spenden aus. Wer spenden möchte, könne das über die Website Buko Kids ganz einfach tun, sagt Anja Klaus. Da die Stiftung gemeinnützig ist, kann die Spende auch von der Steuer abgesetzt werden. Das meiste Geld kommt aber von den Erträgen, die das Stiftungsvermögen abwirft. 150.000 Euro hat die Stifterin dafür dauerhaft angelegt. Und auch wenn sie eines Tages nicht mehr mit am Gartentisch in Buko sitzt, arbeitet dieses Geld weiter, damit die Kitas und Schulen im Bezirk einen Beamer, eine Musikanlage oder ein Klettergerüst kaufen können.
Das ist ja auch so der originäre Sinn dieser Stiftung gewesen, hat ja auch der Steuerberater gesagt. Er hat gesagt, wenn Sie jetzt das Geld nehmen und in die Stiftung packen, dann ist es weg. Es dient dann nur noch diesem Stiftungszweck. Und da hast du gesagt, das ist ja genau das, was ich will. Weil egal, was mit mir passiert, das soll da sein für
die Stiftung,
für die Kinder hier in Buko. Das ist ja gerade der Sinn.
Antje Unterberg und wie man noch mit viel kleineren Summen stiften kann, auch gemeinschaftlich, erfahren Sie morgen in unserer Sendung Marktplatz ab 10.08 Uhr. Was bleibt, wenn ich nicht mehr bin?
Deutschlandfunk. Verbrauchertipp.
Rund 1,4 Millionen Elektrofahrräder wurden 2019 in Deutschland verkauft und am beliebtesten sind Pedelecs, die bis zu 25 Kilometer pro Stunde fahren können. Die Stiftung Warentest hat Komfort-Pedelecs untersucht und empfiehlt nicht alle. Dieter Nürnberger mit dem Verbrauchertipp.
Komfort-Pedelecs eignen sich für Frauen und Männer gleichermaßen. Und wie der Name schon suggeriert, geht es dabei eher um ein entspanntes Radeln, sagt Nico Langenbeck von der Stiftung Warentest.
Die Komfort-Pedelecs definieren sich dahingehend, dass sie einen tiefgeschwungenen Rahmen haben, einen sogenannten Wave-Rahmen. Und der ermöglicht ein einfacheres Auf- und Absteigen. Und das ist natürlich gerade für Personen, die vielleicht lange kein Fahrrad gefahren sind, hilfreich. Ein weiterer Aspekt ist natürlich auch die eher aufrechtere Sitzposition im Vergleich zu den sportlicheren Trekkingrädern.
Erfahrene Radfahrer beurteilten das Fahrverhalten der 12 Modelle. Getestet wurde sowohl draußen auf dem Asphalt wie auch im Prüflabor, wo ein 20.000 Kilometer Dauertest und weitere Belastungen simuliert wurden. Die Pedelecs kosten zwischen 2.150 und immerhin 3.500 Euro. Und die meisten der Räder konnten erst einmal überzeugen.
Die meisten haben bei dem Aspekt Fahren, Fahreigenschaften ziemlich gut abgeschnitten. Es gab allerdings zwei Räder, die beim Fahren mit Gepäck nicht ganz so gut abgeschnitten haben. Insbesondere das Pedelec von Quick hat uns da negativ überrascht. Bereits bei niedrigen Geschwindigkeiten neigte das Rad mit den zugelassenen 25 Kilo Gepäck zum sogenannten Lenkerflattern. Und das kann natürlich, wenn man lange nicht gefahren ist, gefährlich werden.
Vor allem bei den Prüfungen im Labor zeigten sich dann doch größere Unterschiede. Zum einen wurden bei drei Modellen bedenkliche Weichmacher in den Satteln nachgewiesen. Und beim Belastungstest stellten die Warentester Mängel fest, die Sicherheit und Haltbarkeit betrafen, so Nico Langenbeck.
Hier haben wir bei drei Rädern sicherheitsrelevante Anrisse am Rahmen bzw. an der Sattelstütze festgestellt. Zwei weitere Räder, das getestete Rad von Kalkoff und das von Kettler, sind bei einer Standard-Sicherheitsprüfung zur Brandsicherheit durchgefallen. Das heißt, hier kann es unter Umständen zu einem sicherheitsrelevanten Schaden an den Ladekontakten von Akku bzw. vom Ladegerät kommen.
Die Reichweiten mit einer Batterieladung liegen je nach individuellem Fahrverhalten mit viel oder wenig Motorunterstützung und auch abhängig vom befahrenen Gelände bei bis zu 100 Kilometern. Allerdings stellten in der Untersuchung einige Akkus die Geduld des Radlers auf die Probe. Die besten brauchten für eine Vollaufladung knapp 3, andere hingegen bis zu 7 Stunden. Die Stiftung Warentest empfiehlt, die Akkus nicht leer zu fahren, sondern möglichst nach jeder Fahrt aufzuladen. Solche Teilladungen würden den heute üblichen modernen Lithium-Ionen-Akkus nicht schaden. 4 Komfort-Pedelecs kamen mit einer guten Gesamtbewertung ans Ziel. Sie kosten jeweils um die 3.000 Euro. Warentester Nico Langenbeck.
Testsieger ist das Rad von KTM zu einem Preis von ca. 2.900 Euro. Dieses kam aufgrund wirklich guter Eigenschaften, also Fahren, Antrieb, Handhabung, auch Sicherheit und Schadstoffe, auf einen Gesamtqualitätsurteil von 1,7. Und dahinter folgen drei weitere mit einem Urteil von 2,3 bzw. 2,4. Das waren die getesteten Räder von Stevens, Pegasus und Raleigh.
Und noch etwas fiel auf. Ein Manko haben alle Pedelecs in dieser Untersuchung. Sie sind mit 26 bis 28 Kilogramm recht schwer und für viele Radbesitzer im wahrsten Sinne des Wortes untragbar.
Und diesen Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger gibt es auch auf deutschlandfunk.de. Unsere Informationen am Mittag schauen gleich auf die Beratungen der Familienminister über die Kita-Öffnung. Danke fürs Zuhören, sagt Jule Reimer.